ganz früh am Morgen. Jesko fragt, ob ich Peter Neururer gelesen habe. Habe ich gelesen, aber er kommt ja bald.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Peter.
Also gelesen hat auf unseren Social Media Post oder geantwortet. Ne? Und hat nochmal klargestellt, dass er nicht mehr zur Verfügung stellt.
Er hat vor über 10 Jahren seine Karriere als Trainer beendet. Ja.
Schade.
Ja, schade, aber dazu quetschen wir ihn doch in Zukunft mal ein bisschen aus, wenn wir die Möglichkeit haben.
Absolut.
Wie war dein Fußballwochenende?
Spannend. Ich bin mit einer wahren Odyssee aus dem Trainingslager wiedergekommen. Es war keine Odyssee, es war einfach ein Rennen, was ganz knapp für mich entschieden wurde. Und zwar bin ich relativ spät aus Malaga nach Hause geflogen. Malaga, der nächste Flughafen zu Marbella. Und unser Flieger hatte Verspätung. Und man fliegt roundabout 2-3 Stunde nach Düsseldorf. In Düsseldorf darfst du aber mit Ausnahmegenehmigung als Eurowings Homebase-Flugzeug nur bis 0 Uhr landen. Mhm. Und irgendwann wurde halt unser Flieger auf 21.45 Uhr verschoben. Alle, die jetzt rechnen können, wissen, da musst du schon pünktlich in der Luft sein, um wirklich dann auch anzukommen. Weil wenn du dann losfliegst und merkst, ich schaff's nicht, dann landest du halt in Köln. Und das ist, wenn du dein Auto dann in Düsseldorf stehen hast, richtig ärgerlich.
Das war die schönere Stadt, aber ich verstehe es, ja.
Ja, das kann man halten wie ein Dachdecker. Aber es waren viele nervös. Auch ich hatte mein Auto zum Beispiel auf so einem Parkplatz in Düsseldorf stehen. Die habe ich dann angerufen und habe gesagt, Jungs, ich komme zu spät. Sagen die, ja, wann kommst du denn? Sag ich, ja, so wahrscheinlich nach 12 Uhr. Sagen sie, ja, aber um 12 Uhr machen wir erstmal zu. Bis 3. Da sage ich auch so, oh scheiße. Die waren dann super nett, muss ich sagen. Also die haben dann echt auf mich gewartet und haben mich dann auch noch um 11:45 vom Flughafen abgeholt. Also ja, wirklich cool. Props an die Jungs vom Parkplatz, wo ich auch immer parke, wenn ich aus Düsseldorf fliege. Das war insgesamt echt knapp. Und dann sind wir in der Luft. Der Kapitän war mega witzig, muss ich sagen. Der hat das alles auch mit dem Augenzwinker genommen. Aber der wusste wahrscheinlich schon, wir sind noch pünktlich unterwegs. Und B, der kennt natürlich Winde. Und Winde sind bei so etwas ganz entscheidend. Und wir hatten einen ganz extremen Rückenwind und die Verspätung kam dadurch zustande, dass das eine Flugzeug kaputt war. Die mussten also in Düsseldorf das Flugzeug tauschen, was halt 2 Stunden dauert. Und diese 2 Stunden haben wir halt mit uns rumgetragen. Dieses neue Flugzeug, hat er auch erklärt, ist aber schneller als das alte. Das kann schneller fliegen, hat gesagt. Er macht also Bleifuß nach Düsseldorf. Und wir haben dann die Strecke tatsächlich, ich glaube, in 2:20 geschafft oder 2:15 sogar statt 2:45. Und somit sind wir 10 Minuten vor 12 in Düsseldorf gelandet. Kommentar vom Kapitän. Hätten wir noch einen Kaffee trinken können. Und alle so,
nee. Hast du den Namen vom Kapitän gemerkt?
Nee, leider nicht. Aber der war sehr nett. Wir hatten auch noch ein paar, Joe Bellingham war bei mir auf dem Flieger, Julien Duranville war bei mir auf dem Flieger, Aaron Anselmino war bei mir auf dem Flieger. Das sind die Jungs, die nicht im Kader waren bei Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und die sind mit diesem Flieger zurückgeflogen. Ne? Die sind die Mannschaft und alle, die mit dem Spiel zu tun hatten, sind direkt nach Frankfurt geflogen. Und die Jungs sind aber auch bei uns im Flieger gewesen. Es war ganz lustig, wir hatten nicht so einen Fußball-Fan-Flieger. Das heißt also, 99% der Menschen da drin haben die gar nicht erkannt. Ne? So, das waren halt Jungs in Trainingsanzügen. Waren auch noch einige vom Staff mit dabei von Borussia Dortmund, die jetzt nicht spieltagsgebunden sind, die also auch nach Hause geflogen sind. Es war eine spannende Tour und dann sind wir also Freitag ganz früh gelandet und Freitagabend war ja dann das wie ich fand, Knaller-Auftaktspiel in die, ja, Rückrunde ist es ja nicht, also das Auftaktspiel im neuen Jahr der Fußball-Bundesliga, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Super interessantes Fußballspiel. Und ich verstehe jetzt auch, oder ich konnte jetzt wirklich mal definieren, warum in Dortmund die Unzufriedenheit so groß ist mit der Mannschaft und mit dem Gesamten. Du merkst, ich gehe direkt in die Vollen jetzt.
Ja, es liegt 3-3 einfach daran, ist es ausgegangen.
3-3 ist es ausgegangen. 2 Tore in der Nachspielzeit. Mo Dahoud für Frankfurt und Chukwuemeka Emeka für Dortmund, der dann am Ende noch auf 3-3 gestellt hat. Dortmund mit 2 Führungen in dem Spiel. Und die Unzufriedenheit rührt halt daher, dass einfach mit diesem Kader viel mehr möglich sein muss, viel mehr möglich ist. Und diese Möglichkeit, wenn die geschöpft werden würde, dann würdest du einfach viel besser dastehen und viel souveräner dastehen. Das ist, weil mir hat dieses Spiel schon wieder so viel Spaß gemacht, auch in Ansätzen, aber mich auch gleichzeitig aus Dortmunder Sicht jetzt mal, ja, also wenn ich Dortmund-Fan wäre, hätte mich das genauso auch frustriert, dieses Spiel, weil ich immer gesehen hätte, was möglich wäre und was sie dann am Ende auch noch liegen lassen.
Tja, und so geht's denen seit über 10 Jahren.
Gefühlt ja, ja, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Das ist halt wirklich so dieser letzte Impuls, diese letzte Aggressivität, dieser letzte Wille, der fehlt denen einfach. Der fehlt einfach noch. Und so dieses, was, jetzt komme ich wieder mit meinem Schalke-Beispiel, was die Schalke an den Tag legen. Wenn du diese Aggressivität und diesen Willen der Schalker, den die zeigen, die sind eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, die Schalke. Aber mit dem Willen, den die zeigen, wenn die Dortmunder diesen Willen an den Tag legen würden, plus die Klasse, die sie einfach haben, diese super Qualität, die sie einfach haben, dann wäre der FC Bayern nicht so weit weg, wie er ist.
Aber glaubst du, das ist ein grundlegendes Problem im Verein oder ist das etwas, was du beigebracht bekommen kannst? Weil bis jetzt hat es ja keiner geschafft, das auf so einem konstanten Level beizubringen, beizubringen.
Mittlerweile bin ich tatsächlich da, dass ich sage, das ist ein grundlegendes Problem der Kultur eines Vereins.
Ja.
Beim FC Bayern,
da weiß
kommst
jeder,
du einfach hin. Das habe ich aber auch, habe ich auch schon öfter gesagt. Mir san mir ist nicht, wir mögen uns alle. Mir san mir bedeutet, hier spielst du auf Top-Niveau und wenn nicht, dann kommt der Nächste. Dann kommt der Nächste, dann kommt der Lennart Kahl. Frag mal Leon Goretzka. Das ist ein Top-Spieler. Ja? Aber die waren nicht zufrieden mit dem, zack, spielt der Nächste. Spielt Pavlovic. Pech gehabt.
Ja.
So. Und dieser Druck, der fehlt meiner Meinung nach. Ich glaube, Niko Kovac hat das schon ein bisschen verändert, hat da schon Druck hintergebracht. Aber können wir auch gleich nochmal über die Personalie Gyarassi sprechen. Zieht er dann für mich auch nicht hundertprozentig durch, was aber auch seine Gründe hat, ja, warum er Gyarassi spielen lässt und nicht zum Beispiel Fabio Silva anfangen lässt. Aber es ist halt einfach die Dortmunder müssen eine gesunde Arroganz entwickeln, die sie in Leistung umwandeln können. Und die
fehlt einfach. Ich finde es schwierig, ne, wenn das irgendwo auch in der DNA von so einem Verein drinsteckt. Ne, das fängt ja schon an bei Transfers. Du tätigst gute Transfers, du hast einen soliden Kader gebaut, aber du weißt, wenn das irgendwo im Verein drin ist, dass ein Spieler, der zum Beispiel neu zum BVB kommt, das auch irgendwo schon mit drin hat, dass diese Mentalität, die es braucht, vielleicht gar nicht gegeben ist. Und wenn, selbst wenn nur 2-3 Prozentpunkte fehlen, dann finde ich es super schwierig. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, müsstest du ja eine komplett neue Struktur irgendwann mal einbringen.
Genau, weil neue Spieler bringen hilft nichts. Du hast dir ja Spieler geholt, wo du gehofft hast, dass die das einmal zummelst, der sich aber auch als Einzelkämpfer da so ein bisschen an dieser Hängematte BVB die Zähne ausgebissen hat. Der hat es ja wirklich mit allem versucht, sogar mit Kollegenschelte, mit Trainerschelte. Der hat alles rausgeholt aus dem Köcher, was da drin ist an Möglichkeiten, diesen Verein irgendwie aufzuwecken. Aber es fehlt halt irgendwas. Es fehlt was, es fehlt dieses Selbstverständnis, ein absoluter Top-Verein zu sein. Also sportlich, ne? Also du hast das Selbstverständnis für dich selber, dass du ein Top-Verein in Europa bist. Auch kannst du auch mit Zahlen untermauern. Aber dieses letzte Quäntchen, dieser letzte Wille, dieser letzte Biss, diese letzte Geilheit, Erfolg zu haben. Platz 2 reicht doch. Champions League erreichen, das reicht doch. Das ist doch das Ziel, haben wir erreicht, alles klar. Weißt du, das ist jetzt sehr vereinfacht, ich weiß, aber ich versuche das jetzt wirklich einfach mal runterzubrechen. Und das ist das, was dem BVB fehlt.
Aber wie war denn das Spiel? Jetzt mal mir mal das Spiel, weil ich saß auch noch im Flieger mit ordentlich Verspätung.
Ja.
Kurze Randstory dazu auch. Ein Flieger, der auch getauscht wurde, weil der andere irgendwie nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und
erschreckend, wie viele Flieger nicht richtig funktionieren.
Ja, aber pass auf, der neue Flieger, der stand auf einer Parkposition und keiner wusste, wo der steht. Die mussten erstmal den Flieger suchen.
Ach du Scheiße.
Und der stand da wohl schon was länger. Ja. Stand da wohl schon was länger und
da muss ja
Schweden
erstmal durchgecheckt werden und sowas, ne?
Ja. Minus 11 Grad, Enteisen. Und dementsprechend kam ich erst um 0 Uhr hier zu Hause an und konnte nichts vom Spiel sehen.
Dortmund hatte das Spiel eigentlich im Griff, großenteils. Auch ich habe mir heute auch nochmal die Zahlen angeschaut. Laufleistung mehr Torschütze, mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote. Aber halt in Phasen haben sie dann das Spiel wieder viel zu sehr aus die Hand gegeben, haben sich dann auch viel zu einfache Tore einschenken lassen und nie die Führung lange verteidigen können. Sondern du hast praktisch immer postwendend den Ausgleich bekommen. Und dann in der vorletzten Minute dass dann das 3-2 oder das 2-3 aus Dortmunder Sicht. Auch da muss man sagen, ne, die Mannschaft lässt sich da nicht hängen. Ja, die geht dann nochmal voll drauf. Aber das sind halt immer nur Phasen und ich habe nie in 90 Minuten das Gefühl, dass sie ihren Gegner auffressen wollen. Das ist dann, wenn sie müssen, dann können sie.
Ja.
Aber die müssen einfach mal können, weil sie wollen. Das wäre.
Aber können sie nicht, weil sie nicht müssen.
Ja, das genau. Und da beißt sich dann die Katze echt in den Schwanz. Und da siehst du dann auch, was für eine Wahnsinnsqualität diese Mannschaft hat. Und ja, die ist auch nicht, ja, da kannst du sagen, da fehlt ein Sechser, da fehlt vielleicht noch ein kreativer Offensiver, der dir gut tun würde. Aber am Ende ist diese Mannschaft auf Top-Niveau zusammengestellt. Du musst sie halt nur da bringen, auch wirklich auf diesem Niveau durchgängig zu spielen. Und das schaffen sie nicht. Und auch, was ich dann auch geil fand zum Beispiel, nach dem 3-3, in der allerletzten Minute, wo du auch wusstest, wir haben noch mal, es gibt noch mal Anstoß, vielleicht entsteht noch eine Situation, da haben die Dortmunder sich nicht den Arsch weggejubelt, die haben den Ball aus dem Tor geholt und haben den an den Kreis gelegt und haben gesagt, lass uns noch weiterspielen. Das fand ich super. Das war so eine ganz kleine Szene. Ja, die ist auch gar nicht kommentiert worden, aber die fand ich super. Der Chukwuemeka, der hat sich nicht das Trikot ausgezogen und ist so vor die Kurve gelaufen. Der hat den Ball aus dem Netz geholt und hat gesagt, ich will weiterspielen. Ich will noch ein Tor machen. Eigentlich ist das genau diese Einstellung, die ich gerade moniert habe. Aber die zeigen sie halt nicht in allen Spielen, die zeigen sie nicht über längere Zeit. Und das ist so ein bisschen, das ist halt meine Kritik. Das ist ganz klar meine Kritik.
Ja. Trotzdem, Tabellenplatz 2 aktuell, dafür reicht's ja.
Ja, natürlich. Also auch das ist alles jetzt Gejammere auf höchstem Niveau. Ne? Aber wie du mal schön gesagt hast, du willst ja immer so hoch spielen, wie du kannst.
Ja.
Und die Dortmunder können höher spielen, als sie es aktuell tun.
Vielleicht schaffen sie es ja irgendwann. Wenn sich nochmal die angesprochenen Dinge irgendwann anpassen und ändern.
Ja. Ja. Oder du musst halt wirklich hier, also Niko Kovac hat da schon eine andere Kultur reingebracht. Ne?
Ja, in die Mannschaft auf jeden Fall.
Ja, ja.
In das Machtgefälle im Verein kann auch Niko Kovac nichts machen.
Nee, das stimmt. Da ist er auch nur Angestellter.
Ja. Ja.
So, da ist er ja nicht Vorgesetzter. Bei den Spielern am Ende ist er ja in irgendeiner Weise Vorgesetzter. Über einen Spieler will ich nochmal ganz schnell sprechen. Serhou Guirassy.
Ah ja.
Letzte Saison Weltklasse-Stürmer in der Bundesliga. Der Weltklasse-Stürmer in der Bundesliga zusammen mit Harry Kane. Nach Harry Kane. Denn Harry Kane ist auch in dieser Saison wieder Weltklasse. Und das macht Weltklasse aus, dass du nicht eine gute Saison hast, sondern Konstanz. Und Guirassy spielt unterirdisch. Es tut mir wirklich sehr leid und ich versuche immer sehr reflektiert in Kritik zu sein. Und ja, der wird natürlich nochmal anders gedeckt als vorher. Ja, der hat immer zwei auf den Schuhen stehen. Aber was er spielt, ist einfach nicht gut. Der hat halt auch diesen Elfmeter verursacht. Weißt du, er wollte mit Volldampf im eigenen Strafraum einen Ball aus dem Gefühl wegpölen. Völlig am Ende ziemlich unkontrolliert, weil er einfach durchziehen wollte und dann stellt halt einer sein Bein davor, wird getroffen, es gibt Elfmeter.
Ja.
Also das ist einfach nicht clever.
Ich habe als Stürmer immer gelernt, halte ich nicht im eigenen 16er auf, außer es ist ein Eckball oder Freistoß zu verteidigen. Aber
ja, es war ein Eckball. Ja, es war ein Eckball.
Ah, okay.
Oder ein Freistoß. Freistoß oder Eckball. Es war auf jeden Fall ein Standard, der verteidigt werden musste. Und das war auch so, und aber da kommt halt ganz viel zusammen. Ne? Da kommen auch ganz viele Ballverluste zusammen. Ganz viele einfache Ballfestmachfehler, die ihm auch früher so nicht unterlaufen sind. Ich habe auch keine Erklärung mehr, warum er diesen Qualitätsverlust erlitten hat.
Das klingt richtig traurig.
Ich bin wirklich traurig. Das war so ein geiler Stürmer und auch in den ersten Wochen, da hat er ja in 4 Spielen 6 Tore geschossen. Und dann war Ende. Dann war einfach Ende. Und der spielt scheiße. Sagen wir es mal, wie es ist. Er spielt scheiße. Er spielt, als hätten sie irgendwann im Flugzeug seinen Bruder da reingesetzt und ihn spielen lassen. Der spielt nicht wie Serhou Guirassy, wie du es erwartest.
Woran
liegt's? Ich weiß nicht, warum. Ja, ich weiß nicht, warum. Das ist ein ganz großes Rätsel. Es gab ja diesen Vorfall in Turin, wo er den Elfmeter schießen wollte, nicht durfte, alle haben ihn angemeckert. Der Benzebaini den gekriegt, hat ihn reingeschossen. Benzebaini war auch vorgesehen als Schütze. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fußballer so nachhaltig durch so etwas beleidigt ist.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Das kann nicht sein.
Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass es ja auch so ein bisschen Unruhe gab dann um seine Position in Kombination mit Niko Kovac. Ich weiß nicht, ob dann
aber
da irgendwie
alles...
Aber gab es
nicht. Der schützt den ja heute noch. Der setzt sich ja, heute noch wie
ja
die
was,
Henne
was,
auf ihr Ei.
Weiß ja nicht, was intern vorgefallen ist.
Ja, aber er lässt
ne?
ihn ja immer
was sie
spielen.
Zu dem, yeah.
Aber er lässt ihn ja immer spielen. Er würde ihn ja dann nicht mehr spielen lassen.
Ja, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, aber es ist wirklich, das ist eine sehr, also wie ich finde, eine echt traurige Entwicklung.
Mir soll es recht sein, weil es
als
spielt
Bayern-Fan,
einem anderen
ja.
Verein in die Karten.
Ja, ja.
Der Verein, der all das hat, was dem BVB irgendwo fehlt.
Ja.
Hast du gestern geschaut? Das war mal wieder einfach überragend. Also wenn ich diesen Olise da rumspielen sehe.
Also ich hab die Zusammenfassung gesehen, ja, und ein bisschen im Real Life, aber ich habe das Spiel selbst nicht gesehen.
Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also, immer unabhängig davon, dass sie durch ein Eigentor in Führung gegangen sind, schnell den Ausgleich kassiert haben. Das Spiel war von Anfang an wieder in Bayerns Händen, wieder komplett kontrolliert und der Olise auf der Seite. Also, ich habe das selten gesehen, wie ein Spieler so konstant auf der Position performen kann, nahezu immer die gleichen Dinge macht. Du kannst den nicht verteidigen. Wir haben das schon mal besprochen. Beispiel Iron Robben. Der Olise, der macht das ähnlich, aber noch mit mehr Zug zum Tor, noch konsequenter und noch also technisch versierter.
Und ist nicht alle drei Spiele verletzt.
Bitte? Und ist nicht alle drei Spiele verletzt.
Ja,
das hat ein Robben am Ende auch hinbekommen, aber das ist schon wenn
super.
Also
absolute Qualität, ja. Ich kannte den gar nicht, als sie den geholt haben. Ich wusste, dass es den gibt, aber ich war mir nicht bewusst, warum die so viel Geld für den bezahlen. Ich gucke dafür auch zu wenig Premier League, dafür leider echt zu wenig Zeit, aber absolut beeindruckend, ja.
Ja, und auf der anderen Seite Diaz genauso. Also das sind zwei Transfers, ne? Also Diaz diese Saison, Olise davor die Saison.
Ja.
Das sind in den letzten 10 Jahren, glaube ich, die besten beiden Bayern-Transfers. Ich
finde es jetzt allerdings mutig, muss ich sagen, dass sie in England jetzt diesen Liverpool-Downfall nur an Luis Diaz festmachen. Das finde ich ja ganz süß. Jetzt wird Luis Diaz bei Liverpool zum besten Stürmer aller Zeiten hochgejubelt.
Und vorher
so,
haben sie gesagt,
jetzt
so, ja, soll er zu Bayern gehen.
Genau. Mo Salah bricht die Rekorde, aber Luis Diaz, der war der entscheidende Mann im Sturm von Liverpool. Klar, wenn du dir die Situation jetzt anschaust, kannst du das daraus interpretieren, aber das ist natürlich ein bisschen Unfug.
Ja.
Aber trotzdem ist das ein super Spieler, der nämlich diese Mentalität mitbringt. Dieses, ich beiß mich bis zum Ende dadurch und paart das dann natürlich noch mit einer Klasse auf Welt- oder internationalem Niveau. Ne?
Ja, das ist schon Weltklasse-Niveau, darfst du ruhig so sagen.
Ja. Bei Diaz auch.
Bitte?
Okay. Bei Diaz auch?
Ja.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Ja, auch den sehe ich dafür ein bisschen zu selten. Ich finde das immer total schwierig. Ich finde das immer faszinierend, dass viele Leute ganz viel Meinung haben zu Spielern, wo sie, wenn sie Konferenz gucken, weißt du, und immer nur die Highlights sehen. Ist ein Running Gag, müssen wir vielleicht erklären. Hallo, herzlich willkommen alle, die hier neu dazukommen zu unserem kuscheligen, wundervollen Fußball-Podcast Flutlichtgefühl. Ihr seid herzlichst willkommen. Aber wir streiten eigentlich jede Folge darüber, was denn jetzt mehr Sinn macht. Konferenz gucken oder das gesamte Spiel. Ich bin ja ein Freund davon, das gesamte Spiel zu schauen. Unsere Gäste und Sebastian sind sehr große Konferenzfans.
Ja.
Kann ich das so sagen, Sebastian? Ja, ne?
I don't change my mind.
Ja, ist auch völlig in Ordnung.
Irgendwer hat's, wer war denn der letzte Gast, der es gut zusammengefasst
Jan
hat?
Jan Jamra.
Nee, ich glaube, es war Mika, der gesagt hat, also Mika Hanratz, schöne Grüße, an beide natürlich, der gesagt hat, ganz ehrlich, die wichtigen Spiele, die laufen ja eh im Einzelspiel, die vermeintlichen Top-Spiele. Alles andere vorher.
Ja.
Dass man da eins hat, was man unbedingt so als Einzelspiel sehen will, seltener, aber jedem das seine.
Absolut, absolut.
Auf jeden Fall kann ich den FC Bayern ganz gut beurteilen und dann abschließend dazu auch noch, dann hast du auch noch, ich habe gesagt, die besten Transfers der beiden Jahre, Olise und Harry Kane. Ich weiß gar nicht, ist das Harry Kanes drittes Jahr jetzt schon?
Ja.
Genau, Olise und Diaz, das ist Harry Kanes drittes Jahr, sonst hätte ich den natürlich auch mit reingenommen, so.
Ja.
Aber da habe ich gestern noch drüber philosophiert mit einem Bekannten, mit einem Freund. Und mal angenommen, du würdest jetzt du auf Harry Kane müsstest du verzichten, der eine unfassbare Qualität hat. Also der für mich aktuell der beste Stürmer der Welt ist, das sage ich jetzt einfach mal. Mir fällt kein anderer ein gerade, der auf dem Niveau irgendwie diese Konstanz hat. Aber wenn du den jetzt austauschen würdest, ich sag mal gegen einen Prime Claudio Pizarro, wird wahrscheinlich auch ein Prime Claudio Pizarro am Ende der Saison mit 22 Toren da stehen und das Spiel getragen haben, Luis Diaz und Olise.
Ja, ja. In der Offensive, ne? Also genau, auch, aber die Gesamtorganisation ist ja gut bei den Bayern meistens, ne? Also nicht immer, muss man auch ehrlich sagen. Haben auch Spieler schon mal ein bisschen aus der Hand gegeben. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Spiel der Dortmunder, wo die 2-0 geführt haben, die Bayern, und dann in der zweiten Hälfte am Ende wirklich Glück hatten, dass sie dieses Spiel noch gewonnen haben.
Wer hat da das 2-2 gemacht für Dortmund?
Niemand. Oder was meinst du?
Hast du nicht gerade gesagt, das Spiel, als Bayern lange 2-0 in Führung war und
die haben 2-1 gewonnen. 2-1 gewonnen haben die Bayern, aber am Ende
Ach, du meinst, können sie glücklich sein,
dass es nicht zwei. Ja, ja, die Saison.
Ja, okay. Ich dachte, du sprachst von letzter, vorletzter Saison, als sie es aus der Hand gegeben haben. Ja, okay.
Nee, diese Saison. Das ist ja. Also, ich bin dann wirklich gespannt, wie diese Mannschaft des FC Bayern funktioniert. Die haben übrigens 8-1 gegen Wolfsburg gewonnen, um das nochmal kurz hier der Chronistenpflicht halber festzustellen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Mannschaft der Bayern funktioniert, wenn es dann in der Champions League, in die Crunch-Time gegen die absoluten Top-Teams Europa geht. Dann bin ich, dann, das ist für mich dann nochmal der next Step. Also wenn sie es da schaffen, gegen Arsenal,
genau.
Ja. Wenn sie das noch hinkriegen, ne? Weil die Bundesliga ist leider ab Platz 2 keine Konkurrenz in dieser Saison für den FC Bayern. So, müssen wir so ehrlich sagen. Und deswegen bin ich da super, super gespannt, wie es wird. Ich rede heute so viel, ne? Red du mal.
Ja. Ich wollte nur kurz in die weiteren Ergebnisse übergehen. Oder hast du noch was zu Bayern?
Ja, nee, zu Bayern nicht, aber zu Stuttgart gegen Leverkusen.
Ja.
Stuttgart ist auch so gut. Die spielen so guten Fußball.
War übrigens ein Topspiel, deswegen Einzelspiel.
Ja. Hast du es gesehen? Obwohl es ein Einzelspiel war.
Ja.
Ja. Die haben auch einen absoluten Top-Trainer. Ich möchte keinen anderen Trainer in der Bundesliga abwerten, aber Sebastian Hoeneß ist ein absoluter Top-Trainer. Und ich habe einen Tweet gelesen von einem Dortmund-Fan, der gesagt hat, schüttet bitte Sebastian Hoeneß mit Geld zu und holt den. Ich will nicht wissen, was der aus unserer Mannschaft macht. Das wäre tatsächlich sehr interessant. Den gleichen Fall gab es schon mal. Da hieß es, holt Marco Rose, der wird diese Mannschaft, diesen Verein zum Explodieren bringen. Das Einzige, was am Ende explodiert ist, war der Arbeitsvertrag von Marco Rose.
Ich glaube, der hat gutes Geld mitgenommen.
Absolut, ja. Nur für die Entwicklung ist nicht gekommen, die alle erwartet haben. Ne?
Ja.
So, du hast jetzt halt den Pragmatiker Kovac, der aktuell vielleicht das Beste aus dieser Mannschaft rausholt, was psychologisch möglich ist. Ich wüsste halt nur tatsächlich gerne, ob so ein Trainer wie Sebastian Hoeneß genau das aus dieser Mannschaft rausholen kann, wovon wir am Anfang gesprochen haben.
Ich halte den auch für einen sehr, sehr guten Trainer. Aber genauso habe ich auch Marco Rose für einen sehr, sehr guten Trainer gehalten.
Ja.
Das ist ein bisschen, wo kannst du das als Spieler zum Beispiel mit vergleichen? Ja, fällt mir nichts, da ein Spieler, der irgendwo hinwechselt, wo die Karriere dann mal Manchester United, so.
Also jeder Spieler in den letzten 3 Jahren, der zu Manchester United gewechselt ist.
Genau.
Ja.
So fühlt sich das für mich auch ein bisschen an, wenn du als Trainer zu Dortmund gehst.
Mhm.
Ja, also du kannst noch so guter Trainer sein, das haben die vergangenen Jahre gezeigt, oder vorher gute Arbeit geleistet haben. Ich habe immer das Gefühl, dass da dann so ein bisschen die Endstation kommt. Jetzt klingt das total negativ dem BVB gegenüber, aber die letzten Jahre waren ja nun mal so. Und ich weiß nicht, ob ein Sebastian Hoeneß, der leistet überragende Arbeit, keine Frage. Der wird die in Bayern, in München, wird er das wahrscheinlich genauso fortführen können, ne? Weil Thema Mentalität. Das in Dortmund genauso fortführen würde, bezweifle ich aktuell.
Spannend, ne? Ja, es ist echt spannend. Und dann sind wir ja wieder bei dem, was wir gesagt haben, das ist gar nicht am Spielermaterial, das ist ein furchtbares Wort, weil es immer so materialistisch klingt, aber wir nennen es jetzt einfach mal, dass es nicht an den Spielern. So ja, es gibt Leute, die reagieren da ganz sensibel drauf. Ja. Das sind Menschen, das ist kein Material. Ja, verstehe ich. Aber am Ende ist es tatsächlich Arbeitsmaterial, so doof es klingt. Ja. Aber okay, also ob es wirklich nicht an den Spielern liegt, sondern tatsächlich an der gesamtpsychologischen Zustand dieses Vereins. Also total interessant. Interessant. Ja, aber vielleicht. Ich finde auch, dass Niko Kovac, um das jetzt nochmal klar zu machen, weil es klang jetzt so, als würde ich unbedingt einen anderen Trainer haben. Nein, gar nicht. Ich finde, Niko Kovac macht auch einen richtig guten Job. Der macht einen richtig guten Job. Der holt gerade aus dieser Mannschaft ganz viel raus, hat die defensiv meistens sehr gut stabilisiert. So ein 3-3 macht den natürlich wahnsinnig.
Ja.
Aber, der macht auch einen guten Job und ist auch ein sehr guter Typ.
Übrigens. Total. Total. So. Dann haben wir noch ein paar andere Ergebnisse gehabt. Und zwar Heidenheim-Köln, wo wir gerade von Top-Trainern sind, gehen wir rüber zu Köln, wo langsam aber sicher so ein bisschen, ich glaube sieben sieglose Spiele in Folge waren es jetzt. Und die ersten zwei führen Lukas Kvasniok an. Ja. Wo wir vor der Saison auch noch gesagt haben, der macht das so gut. Der ist so ein guter Trainer. Der macht das mit so einer Ruhe und so einer Souveränität und ehrlich gesagt, da bleibe ich auch bei, weil man nicht vergessen darf, wo Köln gerade herkommt aus der zweiten Liga.
Ja, ja.
Die stehen trotzdem solide da in der Liga, stehen auf Platz 11 mit 17 Punkten, haben aktuell damit 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ich finde, dass da, also dadurch, dass du die ersten Spieltage so performt hast, hat man natürlich direkt von international geträumt. Weiß ich nicht, da sind die Girls ja ein bisschen schnell manchmal. Aber alles vollkommen im Rahmen. Kann ich nicht ganz so nachvollziehen, dass da gerade so viel Kritik aufkommt. Aber dann hört man hier und da ja auch mal so ein paar interner, dass der Herr Kvasniok vielleicht auch nicht so einfach sein soll.
Nö, das war aber auch klar. Also das war auch klar, der ist schon ein Typ. Ne? Also das ist schon einer, der von sich sehr überzeugt ist und schon ein Typ ist.
Ja, und da können wir eine Diskussion starten. Wollen wir Typen Fußball, wollen wir weichgebügelte, glattgebügelte Menschen haben?
Halt, du kriegst halt ein Problem, wenn die Kritik nicht nur aus dem Verein, sondern auch aus der Mannschaft kommt. Ne? Und wenn du dich mit der Mannschaft zu sehr anlegst. Ja. So, dann kriegst du ein Problem. Und da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das nicht, also was ich so höre, ist, dass da tatsächlich auch Ärger ist, wird ja auch schon medial geschrieben, dass da jetzt auch nicht jeder überzeugt ist, da ein Luca Waldschmidt aus der Mannschaft zu streichen, ein Florian Kainz, glaube ich, gar nicht mitzunehmen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Du bist als Trainer verloren, wenn du die Mannschaft verloren hast. Dann kannst das kannst du nicht gewinnen. Das kannst
auf jeden
du
Fall.
Nicht gewinnen. Wenn du dich mit der Mannschaft anlegst und keine Basis in der Mannschaft hast, dann hast du keine Chance.
Ja. Wir wissen ja nicht im Konkreten, was vorgefallen ist. Ne? Ich mag es auch, wenn Trainer so durchziehen und konsequent sind. Ne? Also wenn irgendwas nicht richtig gelaufen ist, einen Spieler das auch spüren zu lassen, das finde ich auch vor einer Mannschaft vollkommen in Ordnung.
Ja, in Ordnung. Ja, ja.
Aber es darf halt nicht ausufern. Muss genau. Atmen. Ja, 2-2 nach Rückstand, dann Ausgleich, dann wieder Rückstand und dann Ausgleich durch unseren Helden.
Said Elmala! Zum Beispiel auch das, dass der nicht von Anfang an spielt.
Ja, da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass der noch nicht konstant von Anfang an spielt? Weil irgendwann glaube ich dass du den schützen wolltest eine Zeit lang, ne? Um den nicht überpacen zu lassen. Total nachvollziehbar. Ich fand, das hat der Kvasniok auch gut gemacht. Aber langsam denke ich, also der Beweis ist ja dann Woche für Woche, dass er das zeigt. Warum dann trotzdem weiter von der Bank?
Das verstehe ich auch nicht.
Wir werden es sehen. 2-2 ist es ausgegangen.
Ja, genau.
Dann haben wir noch Freiburg schlägt den Hamburger SV mit 2-1. Union Berlin gegen Mainz 2-2. Leverkusen Stuttgart 1-4, wie erwähnt. Mönchengladbach schlägt Augsburg 4-0. Glückwunsch dazu. Paul Janke hat da ordentlich was auf die Beine gestellt. Und dann haben wir noch Werder Bremen Hoffenheim, Pauli Leipzig. Das aufgrund des Wetters sind beide Spiele verschoben worden.
Genau.
Kurzer Spieltag gewesen, ne?
Ja, finde ich auch. Ging schnell, trotzdem unterhaltsam, schon viele Tore gefallen.
Ja.
Du hast ja mehr als 4 Tore im Schnitt.
Ja,
deutlich mehr, vier. Deutlich mehr als vier Tore im Schnitt.
Sah ganz gut aus.
Meine grundlegenden Kenntnisse der Mathematik mir gerade verraten.
Ja, dank dem FC Bayern.
Nee, auch sogar ohne die Bayern. Wenn wir das Bayern-Spiel rausschweigen, hättest du auch ja, mehr als vier Tore im Schnitt.
Ja, 2-2, 3-3.
Sind gar nicht so grundlegend meine Kenntnisse der Mathematik, wie ich gerade feststelle. Beziehungsweise ich habe meinen Gegner gefunden, den ich besiegen kann in Mathematik. Nein.
Ja, definitiv. Also Flutlichtgefühle Folge 16, wir sprechen Fakten, aber dass du besser in Mathematik bist als ich, da hätte ich niemals gegen gesprochen.
Ich hatte ja Mathe im Abi, weil ich es mitnehmen musste, weil ich Sport im Abi hatte und ich musste einen Naturwissenschaftlichen. Und ich hatte in der Mathe-Abi-Klausur tatsächlich einen Blackout. Den ersten Blackout in meinem Leben. Ich konnte nicht mehr 1 plus 1 rechnen. Ich glaube, ich hatte 6. Ich glaube, ich habe einen Punkt geholt oder irgendwie sowas ganz Furchtbares.
Ui, gut.
Ah, keine alten Wunden aufreißen hier.
Ja, fragt heute keiner mehr nach.
Nee. So, was machen wir jetzt? Quizzen wir jetzt noch oder haben wir noch was zu besprechen?
Ja, yeah, wir haben noch zwei Sachen. Machen wir einmal, bevor wir ins Quiz gehen wir ins Flutlichtgefühl der Woche. Und es ist Freitagabend passiert. Ich habe es direkt geschrieben. Ja. Irgendwie logische Konsequenz. Der Torschütze zum 2-1 für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund und Younes Ebnutalib.
Ja.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
100%.
Richtig geil, im Laufe der Woche erst da angekommen. Aus der zweiten Liga vom SV Elversberg zur Eintracht Frankfurt. Heißt von der zweiten Liga auch auf die internationale Bühne. Und dann direkt in der Bundesliga mal ein Zeichen gesetzt. Hat auch von Anfang an gespielt, fand ich geil.
Ich auch.
Ist ja auch selten, ne? Entweder hast du dann in der Woche so eine hohe Qualität noch gezeigt, dass du es rechtfertigst, von Anfang an zu spielen, oder du hattest das sowieso schon vor, das war schon dein Plan, weil du unbedingt einen brauchtest.
Oder es ist halt kein anderer da, ne? So.
Ja, oder so.
Das ist böse,
weil du einen brauchtest. Ja. Aber geil, dass es gemacht wurde und geil, dass er dann auch direkt noch getroffen hat. Muss ein Wahnsinnsgefühl sein, wenn du, ich glaube, letzte Saison noch Regionalliga gespielt hast, dann zweite Liga und jetzt...
Ich gucke mir gerade extra nochmal den Weg an, ganz schnell. Ja. Also der hat bis zum 31.12.2024, das ist also ein Jahr her, hat er beim FC Gießen gespielt, ist dann zur SV Elversberg gekommen und spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt und schießt gegen Dortmund ein Tor. Und nicht nur das, er hat ja nicht nur ein Tor geschossen, der hat auch richtig gut gespielt, gute Laufwege gehabt, aber der hat zum Beispiel auch gegen zwei Innenverteidiger zwei gelbe Karten rausgeholt. Das sind wichtige Aktionen, einfach gute Aktionen, wenn du dich auch so durchsetzen kannst, dass dich ein Niki Süle nur noch durch ein Foul stoppen kann, wo der beim Foul weiß, jetzt kriege ich gleich gelb. Auch Waldemar Anton dazu zu zwingen, dich so zu foulen, dass es eine gelbe Karte gibt, das ist Qualität. Das ist auch eine Stürmerqualität. Das sind auch Qualitäten, die über Toren hinausgehen, die ein Stürmer haben muss. Ja, das sind dann diese Qualitäten, die auch mehr Trainer als Fans sehen. Scheint auch Guirassy so zu haben. Und deswegen war das ein richtig gutes Spiel von Ebnutalib.
Daher.
Der kann sicherlich noch viel, viel mehr.
Ja.
Ja.
Daher unser Flutlichtgefühl der Woche, genau.
Ja.
Da wollte ich noch ganz kurz hinzufügen. Ich habe ihn ja gegen Schalke gesehen, Schalke Elversberg.
Ja.
In Gelsenkirchen und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich während des Spiels mehrmals zu meinem Kollegen, mit dem ich da war, gesagt habe, boah, wer ist denn der Stürmer? Das geht ja gar nicht.
Weil er so schlecht war, oder?
Fand ich wirklich gar nicht gut. Du hast Ansätze gesehen, dass der hat Bälle geil festgemacht und so, aber der ist in dem Spiel gar nicht in dieses Spiel reingekommen und wurde auch, also die haben den schon versucht einzubinden, der wurde auch gesucht, aber der hat auch so viel Ballverluste gehabt und da dachte ich so, und dann habe ich irgendwann mal geguckt, ach ja, okay, das ist der Ebnutalib, trifft ja eigentlich gut die Saison, dann ist das hier wohl heute eine Ausnahme, hoffe ich mal.
Ja, das ist, der ist ein guter Stürmer, guter Spieler.
Ja. Gut, dann quizzen wir noch eine Runde mit unserem Nostalgie-Quiz der 2000er.
Boah, ich hab so einen guten, echt, es ist so gut.
für alle, die neu dabei sind, nochmal ganz kurz.
Haust du mir das wieder um die Ohren? Ja, erklär nochmal schnell und dann will ich vorlesen.
Wir picken uns immer drei Spieler aus einem x-beliebigen Kader aus den Saisons 2000 bis 2025.
Und wenn die da im Kader stehen, dann zählen die auch. Also wenn die in der offiziellen Kaderliste, dann zählen. Sag ich nur.
Dann zählen die.
Ja. Ja, sag ich schon. Ja.
Und dann muss unser Gegenüber jedes Mal versuchen zu erraten, um welchen Kader es sich denn hier handelt. Es geht nur um die erste Bundesliga 2000 bis 2025, x-beliebige Mannschaft. Und Jesko, du darfst starten.
Ich starte. Timo Hildebrand.
Ja.
Carlos Zambrano.
Schalke 04.
Und Bastian Otschipka.
Vor der falsch. Folge. War es falsch?
Falsch.
Ah, dann hätte ich direkt falsch. Den anderen Verein, aber nein, ja. Ist nicht falsch, oder?
Schalke ist falsch.
Ja?
So, falsch.
Ja, dann war es Eintracht Frankfurt.
Richtig.
Ah, da war ich zu schnell.
Ja, ja. Ich wusste, dass du Schalke sagst, weil ich hätte auch sofort neunmal klug Schalke geschrien. Wäre das erste, was ich gemacht hätte.
Da weiß ich, Schalke.
Nee. Hast du mich gekriegt.
Ist Eintracht Frankfurt in der Saison?
Da müsste Timo Hildebrands letzte Station in Deutschland gewesen sein, ne?
Der hat noch nicht mal eine Nummer in dem Kader. Aber er steht im Kader.
Boah, nach Schalke. Aber warte mal. 13, 14.
Mhm. Ganz knapp.
Ein früher?
Nee.
14, 15?
Ja.
Hat Hildebrand nicht seine Karriere beendet am irgendwann 2014?
Ja, kann ja sein. Kann ja auch im Dezember 2014 gewesen sein. Aber ach, er ist hier,
nee, warte mal.
Er ist hier offiziell im Kader.
Ja, der ist zum, ja, ich glaube dir das, der ist zum 01.01.2015, hat er, glaube ich, aufgehört, weil er da in Frankfurt, ja, ja. Ja, Hut ab. Gut gemacht. Gut
so.
Gemacht. Switchen wir mal.
Ja.
Jetzt switchen wir mal, bevor wir uns hier zu früh freuen. Bist du bereit? Dann haben wir hier Harvard Nordfeld.
Ja.
Dominik Marot.
Mhm.
Und jetzt überlege ich, wen ich da noch rausnehme. Es ist Dennis Diekmeyer.
Harvard Nordfeld, Marot und Diekmeyer.
Mhm. Da rede
Nürnberg?
Ich mich doch. Ah, fuck, ja. Sehr gut.
Boah, aber die Saison ist natürlich hart. Harvard Nordfight. Ach nee, der war ganz lange in Gladbach, ne?
Mhm. Ich wusste das zum Beispiel bis gerade auch nicht, dass er bei Nürnberg gespielt hat.
Boah, was weiß ich. Boah, Dennis Diekmeyer. Das muss ja nach seiner Hamburger Zeit gewesen sein, oder? Oder vor?
Nee, davor.
Vor seiner Hamburger Zeit?
Ja.
Ist der Nordfight dann von Nürnberg nach Gladbach? Und dann
gehe davon
ist
aus,
der doch irgendwo nach England gegangen, ne? Oder?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich gucke aber mal kurz nach. Also, Dennis Diekmeyer ist von Nürnberg dann zum HSV gegangen.
Ja, aber wenn er von Nürnberg zum HSV gegangen ist, dann muss das ja...
Es war nicht seine erste Profistation, aber seine zweite, wo er seinen ersten Profi-Einsatz gehabt hat auch.
Ah ja. Ach Gott, so lange ist das ja. Boah, das muss ja dann...
Ich gebe dir noch zwei weitere Spieler, die auch zu der Zeit in dem Kader waren.
Ja, das hilft mir nicht, glaube ich. Aber gib mal, ja, sag mal.
Die wollte ich dir nämlich zuerst nennen, ich habe aber keinen dritten passenden gefunden, weil ich hätte dich gerne auf den gleichen Holzweg geführt.
Ach so.
Breno und Andreas Ottel.
Jo. Breno und Andreas Otter, stimmt. Boah, das muss ja dann 2,8, 2,9 gewesen sein.
Ganz knapp.
Boah, 2,7, 2,8.
Nee, in die andere Richtung. 2,9,
2,10.
Ja.
Okay.
Genau. Aber ja, Glückwunsch.
Marot hat es von mir gemacht. Marot habe ich nur mit Nürnberg in Verbindung.
War der nicht auch mal in Köln?
Kann sein, aber Marot geht bei mir sofort irgendwie Nürnberg an.
Ja. Da hast du es mal gezogen.
Top. Mein erster Punkt, glaube ich. In dem Spiel. Nicht ganz, aber ungefähr.
dieses Spiel macht immer wieder Spaß.
Ja,
macht mega Spaß. Wie die Aufnahme hier immer Spaß macht.
Absolut.
Allen, wo wir es vergessen haben, wir hatten ja letzte Woche kam die Folge, war das schon die erste Folge im neuen Jahr, deswegen nachträglich trotzdem nochmal frohes neues Jahr für alle anderen, weil wir es gar nicht auf dem Schirm hatten, das damit zu erwähnen. Wir hoffen, dass ihr alle einen wunderschönen, guten und gesunden Start ins neue Jahr hattet und dann vor allem jetzt auch in das neue Fußballjahr, was direkt turbulent weitergeht unter der Woche, nämlich mit einer englischen Woche.
Genau.
Auch geil.
Und ich kann immer nur empfehlen, hört in unsere alten Folgen rein. Ja, wir machen ein bisschen aktuell, auch zum Spieltag und quatschen darüber, aber wir haben halt auch gerade die Folge mit Gästen oder die Folgen mit Gästen, die sind halt auch in weiten Strecken einfach zeitlos und interessant.
Ja.
Deswegen hört da gerne rein.
Da kann man immer reinhören. Nächster Gast steht bald an. Kündigen wir dann noch rechtzeitig an. Deswegen folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken, folgt uns beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Gebt uns da auch gerne eine gute Bewertung. Davon leben wir nämlich. Und hast du noch was?
Ich habe nichts mehr. Ich bin durch.
Dann allen einen tollen Wochenstart oder eine tolle Woche. Dir auch, Jesko.
Dankeschön.
Halt die Ohren steif.
Ja, dankeschön. Du auch.
Dann wünsche ich euch allen alles Gute, ne? Auch beruflich.
Ja.
Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.